Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, ich möchte nicht, dass ihr euch bei der nächsten Frage meldet oder nicht meldet. Ich habe euch ein bisschen beobachtet, aber wer von euch hat sich denn beim Reinkommen heute die Finger desinfiziert? Keiner, stimmt nicht, aber... Oder habt ihr sie euch wenigstens gewaschen? Wir werden das gleich mal überprüfen, wie sehr ihr dieser Reinigung vertraut. Denn wir werden gleich ein kleines Experiment machen, bei dem wir einen Finger in den Mund nehmen müssen. Für alle, die jetzt nochmal drüber nachdenken, wie das denn so ist mit dem Händewaschen und so, habe ich hier so ein paar Tüchlein mitgebracht. Da liegen noch ein paar, ich würde die jetzt mal rumgeben, damit ihr da vielleicht nachsorgen könnt. Wir brauchen einen Zeigefinger. Ihr könnt den Rest der Hand auch gerne sauber machen, aber einen Zeigefinger. Es ist freiwillig mitzumachen, niemand ist gezwungen, auch der Banknachbar zwingt euch nicht. Hast du schon mal über Körpersprache nachgedacht? Keiner von euch? Keiner von euch? Habt ihr den Unterschied gerade gemerkt? Beim ersten Mal habe ich mit dem Zeigefinger auf euch alle gezeigt. Da kommt so ein leichtes Zucken, oder? So ein ganz komisches Gefühl. Bei mir stammt es aus dem Mathematikunterricht. Da hieß es nämlich immer, 3 Freiwillige brauche ich. Du und du an die Tafel. Das war der Lieblingsspaß meiner Mathelehrerin. 2 Finger zeigen, von 3 Freiwilligen reden und dann 4 Leute nach vorne in die Tafel holen zum Vorrechnen. Daher stammt diese Angst mit dem Zeigefinger, bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, woher sie bei euch stammt. Hast du schon mal über Körpersprache nachgedacht? Keiner von euch? Keiner von euch? Habt ihr den Unterschied gemerkt? Beim zweiten Mal habe ich die ganze Hand einladend ausgestreckt. Und die Frage ist die gleiche geblieben. Dennoch fühlt man sich angesprochen, eingeladen. Nicht, dass man deswegen jetzt antworten würde, nein, aber man fühlt sich halt eingeladen, nicht vorgeladen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Albert Mehrabian, seines Zeichens Professor für Psychologie, kam in einer Studie zu dem Ergebnis, dass der Gesamteindruck eines Menschen nur zu 7% aus dem besteht, was er oder sie sagt. 38% macht der Tonfall und 55% sind Körpersprache. An dieser Stelle ein Gruß an alle, die sich nur per Telefon eingewählt haben oder diese Predigt nachher als Audiofile auf meiner Internetseite hören. Viel Spaß bei euren 45%. Einiges an Körpersprache ist erlernbar. Zum Beispiel das mit dem Zeigefinger oder der Hand. Die Raute der Macht oder das Selbstumarmen. Das fröhliche Lächeln einfach jedem gegenüber oder das Pokerface. Andere Dinge sind sehr viel schwieriger zu erlernen. Manche sogar gar nicht. Sich auf die Lippen beißen, wenn es schwierig wird. Sich ins Gesicht fassen oder an den Hals, wenn man von etwas getroffen wurde, bewegt ist. Den Fuß zur Seite drehen, wenn man eigentlich nur noch aus Höflichkeit stehen bleibt und weiter zuhört und eigentlich schon im Gehen begriffen ist. Wir alle lesen diese Körpersprache unbewusst und wir sprechen sie auch größtenteils unbewusst. Aber zu dem Lesen beim anderen kommt noch ein anderes Lesen hinzu, nämlich das Lesen an uns selbst. Und jetzt kommt endlich das kleine Experiment. Zuerst mal horch in dich hinein. Wie fühlst du dich gerade? Fröhlich? Gelangweilt? Aufgeregt? Interessiert? Und jetzt schnappen wir uns den eben gereinigten Zeigefinger und klemmen ihn uns zwischen die Zähne. Wichtig dabei ist, dass die Lippen nicht den Finger berühren. Das ist beim Sprechen schwierig, aber ja, also zwischen die Zähne und die Lippen nicht berühren. Das müssen wir jetzt 30 Sekunden aushalten. Ich erzähle euch so lange was und nehme dafür den Finger aus dem Mund. Ja, ihr müsst noch ein kleines bisschen aushalten. Wir drücken mit unserem Körper unsere Befindlichkeiten nach draußen aus. Und das machen wir unbewusst. Zum Beispiel können wir das sehen bei Sportlern. Wenn die einen Erfolg feiern, dann reißen die Arme nach oben. Zum Jubeln. zum sich eins fühlen. Und das spannenderweise machen auch Sportler, die nicht sehen können. Die können sich also nicht abgeguckt haben. Diese Geste muss also von innen herauskommen. Probiert es mal aus, wenn ihr euch irgendwie fröhlich fühlen wollt oder siegreich fühlen wollt. Stellt euch mal 30 Sekunden vor den Spiegel, reißt die Arme hoch, mal gucken, was passiert. Apropos 30 Sekunden, ihr könnt den Finger wieder rausnehmen. Horcht mal in euch rein. Wie geht's euch jetzt? Wie fühlt ihr euch? Außer ein bisschen angesabbert. Veralbert. Ich gehe davon aus, dass die Gefühlsanteile fröhlich, heiter und lustig signifikant gestiegen sind. Warum? Erstens mal, weil es wahnsinnig albern war. Und zweitens aber, weil das Gesicht in diesen 30 Sekunden, ein bisschen mehr war es, das gemacht hat, was wir machen, wenn wir lachen. Zähne zeigen. Und genau das haben wir gerade 30 Sekunden gemacht. Das heißt, unser Körper fühlt sich so, als hätte er gerade 30 Sekunden gelacht. Schöner kleiner Zaubertrick, oder? Ja. Aber was bitteschön hat das im Gottesdienst verloren? Zumal in der Predigt. Gute Frage. Dazu kommen wir später. Zunächst mal lasst uns gemeinsam den Predigttext lesen. Der ist nämlich in unserem methodistischen Gesangbuch unter Nummer 720 zu finden und stammt aus Jesaja 12, 720. Ich danke dir, Herr, du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Ihr werdet schöpfen vor Freuden aus den Quellen des Heils. An jenem Tag werdet ihr sagen, dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht seine Taten unter den Völkern bekannt, verkündet, sein Name ist groß und erhaben. Preist den Herrn, denn herrliche Taten hat er vollbracht. Auf der ganzen Erde soll man es wissen. Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner von Zion, denn groß in eurer Mitte ist der Heilige Israels. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Die Einheitsübersetzung im Gesangbuch ist eine von vielen Übersetzungen, die es an dieser Stelle sehr gnädig mit uns meint. Denn sie setzt ein Satzende nach Ich danke dir, Herr. Mit der Interpunktion im Hebräischen ist es häufig ein wenig schwierig. So könnte hier also tatsächlich stehen, wie man es auch in der Schlachterausgabe findet, Ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Es ist vollkommen klar, es besteht für uns ein Zusammenhang zwischen dem nicht mehr zornigen Gott und dem tröstenden Gott und unserem Lob. Aber die Bibel spricht noch eine andere Wahrheit aus. Es besteht eben auch ein Zusammenhang zwischen einem zornigen Gott und seinem Lob. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mit einem zornigen Gott nicht sonderlich viel anfangen. Ich mit meiner christlichen Prägung, ich verstehe Gott als den Suchenden, den Liebenden, den Vergebenden. Und das tun viele Menschen, ja fast alle um mich herum. Auch und gerade diejenigen, die bei jeder Kleinigkeit, oh Gott, oder Jesus, Maria, Josef rufen, ohne auch nur den kleinsten Anspruch an Religiosität damit zu verbinden. Wenn ich meine Arbeitskolleginnen und Kollegen frage, meine Klassenkameradinnen und Kameraden, dann werden sie ganz häufig von einem lieben Gott sprechen. Kannst du dir einen zornigen Gott vorstellen? Kann ich mir einen zornigen Gott vorstellen? Eigentlich nicht, denn ich glaube nicht, dass Gott Unwetter schickt. Das schafft die Physik, deren Räderwerk Gott einst erschuf, ganz allein. Ich glaube nicht, dass Gott dem Eisberg einen Schubs gegeben hat, der die Titanic versenkte. Ich glaube nicht, dass Gott das Herz der Warlords verhärtet, um sie als Geisel auf die Völker loszulassen. Einen solchen Gott kennt das Erste Testament. Aber ist das wirklich Zorn? Wisst ihr noch, als wir Kinder waren? Einige von uns haben als Kind bestimmt noch einige Schauer bekommen, wenn sie Mist gebaut hatten. Einige, und dazu gehöre auch ich, mit der anerzogenen Überzeugung, es verdient zu haben. Aber war das Zorn? Damals dachte ich das. Aber heute weiß ich, nein, das war einfach nur Gewalt. Ja, diese Gewalt entsprang häufig einem Zorn, aber sie war nicht der Zorn. Ich konnte mit den Leuten, die es betroffen hat, mittlerweile reden und es ist alles ausgeräumt. Wenn es bei dir nicht so ist, dann versuche das noch zu tun. Das ist sehr heilsam. Nicht nur für dich, sondern auch für die, die damals Gewalt geübt haben. Ich bin heute ab und zu auch auf meine Kinder zornig, klar. 5-mal sage ich ihnen, du bist dran mit der Geschirrspülmaschine. 5-mal. Und was passiert? Nichts. Na klar bin ich da zornig. Andauernd sage ich ihnen, bitte räum deine Brotbüchse sofort aus dem Schulrucksack aus, wenn du nach Hause kommst. Nach den langen Ferien finden wir natürlich eine Brotbüchse mit einem angebissenen Brot und schönen grünen Schimmel drin. Was bin ich dann? Zornig. Natürlich, ganz normal. Was hieße es denn, wenn ich da nicht zornig würde? Das würde doch bedeuten, dass es mir egal ist. Die Dinge und auch die Menschen. Was hieß es denn, wenn mein Gott nicht zornig würde, nicht zornig sein könnte? Hieße das nicht, dass es ihm egal wäre? Und hieße das nicht auch, dass ich ihm egal wäre? Darum noch einmal, diesmal aus der Luther-Übersetzung. Ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin mir sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Heils. Jesaja schrieb diese Zeilen an das Volk Israel in der Fremde. Ein Krieg verloren, die Heimat dem Erdboden gleichgemacht, die Bevölkerung umgebracht oder zwangsumgesiedelt. Und doch, Gott ist mein Heil. 3-mal kommt dieser Begriff hier in den 2 Sätzen vor. 3-mal ist vom Heil die Rede. Was heißt das? Heil. Heil bedeutet Ganzheit, Gesundheit, Erfolg. Dem verstreuten, geschlagenen, niedergeschlagenen, entwurzelten Volk schreibt Jesaja, Gott ist mein Heil. Jesaja sagt, ob ich ganz bin, das bestimmen nicht die fremden Herren dieses Landes, in das ich verschleppt wurde. Ob ich ganz bin, das bestimmt allein Gott. Gott ist mein Heil. Jesaja sagt, ob ich mich gesund fühle oder stark fühle, das bestimmen nicht die Priester oder die Gelehrten dieses fremden Landes. Ob ich gesund und stark bin, das bestimmt mein Gott. Gott ist mein Heil. Jesaja sagt, ob ich erfolgreich bin, das bestimmen nicht die dürftigen Möglichkeiten, unter denen ich hier leben muss. Ob ich erfolgreich bin, das bestimmt Gott. Wer bestimmt mein Ganzsein? Wer bestimmt dein Ganzsein? Der richtige Freundeskreis? Der erfüllende Job? Der oder die perfekte Lebenspartnerin an deiner Seite? Wer bestimmt dein Gesundsein? Wer bestimmt mein Gesundsein? Dein Arzt? Der Body Mass Index? Die Leistungsfähigkeit? Wer bestimmt meinen Erfolg? Wer bestimmt deinen Erfolg? Der Kontostand? Wie viele Leute zu meiner Beerdigung kommen? Gott ist mein Heil. Diese Aussage kann ich nur glaubend treffen, in der Gewissheit, dass ich Gott nicht egal bin. Du bist Gott nicht egal. Ich bin Gott nicht egal. Und darum danket dem Herrn. Rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen, jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Halleluja! Amen. Was für ein schöner Abschluss einer Sonntagspredigt. Käme da nicht der Montag und dann der Dienstag und der Mittwoch, also dieses ganze Leben hier. Krieg und Angst in Europa, bald Herbst und Kälte und die Gasrechnung und Corona ist auch noch nicht vorbei. Und selbst wenn wir das alles in den Griff bekämen, der Klimakollaps und seine Folgen. Und auch bei mir im Kleinen, die Ungeduld und der Zorn, diese Diagnose, die Boshaftigkeit, der Stress im Job, die nicht aufhören wollende Depression, das Mobbing, dauernd Krach in der Beziehung, die Kinder, die mit Religion nicht anfangen können, die schön und gut, dass Gott mein Heil ist. Nein, das fühlt sich einfach überhaupt gar nicht so an. Eher im Gegenteil. Diese Realität da draußen und dann noch zu wissen, dass Gott mein Heil sein soll, also ich finde, das macht es alles nur noch schwerer. Was, wenn Gott mein Heil wäre? Was, wenn es stimmen würde, dass Gott dein Heil ist? Unser Körper spiegelt mit seinen Bewegungen unsere Befindlichkeiten nach außen, ganz unbewusst. Wir können aber auch durch bewusste Körperhaltungen Einfluss auf unser inneres Empfinden nehmen. Eine Frage aus der Verhaltenstherapie ist demnach: Wie würdest du dich verhalten, wenn du gesund wärst? Und wenn du die Antwort auf diese Frage gefunden hast, dann verhalte dich schon jetzt so, auch wenn du noch krank bist. Und das wird dich gesund machen. Im Englischen gibt es dafür eine Redewendung: Fake it till you make it. Tu so, als ob, bis du es geschafft hast. Darum nochmal: Was, wenn es stimmen würde, dass Gott dein Heil ist? Was, wenn ich wirklich glauben könnte, dass Gott mein Heil ist? Ich würde die Arme hochreißen und sagen: Danke! Ich würde es nicht nur sagen, ich würde es wahrscheinlich schreien. Danke Gott, würde ich rufen, ich müsste es, glaube ich, allen erzählen. Ich könnte mir nicht auf die Zunge beißen. Ich würde jubeln, nicht nur ein sanftes Huhu, wie vor uns im Song, sondern ein richtiges Ja, Juhu! Ich würde beim Singen aufstehen und mitklatschen. Ich würde mittanzen. Ich würde meinen Nachbarn mit nach oben zerren und mittanzen lassen. Ich würde mitsingen und mitgrölen, dass die Wände wackeln, egal was sie alles sagen. Und wenn es noch so schief ist, es wäre mir völlig Wurst. Die Freude müsste raus. Die Frage ist: Wie würdest du dich verhalten, wenn Gott dein Heil wäre? Und wenn du die Antwort auf diese Frage gefunden hast, was hält dich dann ab, dich so zu verhalten, als würdest du es schon fühlen? Der einzige Unterschied zur Verhaltenstherapie ist, dass in ihr dein Handeln dich gesund machen kann. Gottes Heil aber ist schon längst angebrochen, für dich und für mich. Die Frage lautet nur: Ab wann fangen wir an, so zu leben? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.